Teva Migräne Podcast. Heute mit dem Thema Kommunikation mit Schmerzpatientinnen und Patienten. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich begrüße jetzt am Telefon Herrn Professor Bach, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin mit Zusatzqualifikation spezielle Schmerztherapie. Er wird uns heute darüber aufklären, wie wichtig eine gute Kommunikation gerade zwischen Schmerzpatient und Arzt ist. Willkommen, Herr Professor Bach.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Dann komme ich direkt zur ersten Frage. Wir machen gar nicht lange rum. Also, wieso spielt gerade bei Schmerzpatienten die Kommunikation eine entscheidende Rolle?
Nun, Schmerz lässt sich ja schwer kommunizieren. Es ist ein subjektives Erleben. Ich kann eigentlich nur über mein subjektives Erleben auch berichten. Und viele Betroffene machen halt im Laufe ihrer doch teilweise längeren Patientinnenlaufbahn auch sehr unangenehme Erfahrungen. Viele Schmerzpatientinnen gelten auch als schwierig in der Kommunikation, was auch verständlich ist, weil sie ja zum Teil auch schon viele Enttäuschungen und nicht wahrgenommene Therapiechancen hinter sich haben.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das dann Einfluss auf den Therapieerfolg hat, oder?
Ganz genau, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den Sie ansprechen. Wir sprechen hier ja auch von der sogenannten Placebo-Wirkung. Das heißt, wenn es gelingt, eine positive, vertrauensvolle Atmosphäre in der Arzt-Patienten-Beziehung aufzubauen, dann wissen wir aus vielen Studien, dass das einen maßgeblichen Beitrag auch für den Gesamterfolg der Behandlung hat.
Jetzt haben Sie ja gerade schon den einen oder anderen Aspekt angesprochen. Gibt es denn Ihrer Meinung nach typische Fallen in der Kommunikation?
Ja, die kann man eigentlich auf ein paar wesentliche Punkte zusammenfassen. Zunächst einmal beobachten wir häufig eine Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen. Patientinnen drücken eine Befindlichkeit aus, indem sie sagen, mir tut's da weh. Und Ärztinnen und Ärzte kommunizieren häufig auf einer Befundebene, indem sie sagen, naja, ich habe da ein Röntgenbild oder irgendeinen Laborwert und ich kann da leider nichts sehen. Das heißt, diese zwei verschiedenen Ebenen, Befindlichkeitsebene und Befundebene, wenn das nicht bewusst gemacht werden kann, dann läuft die Kommunikation aneinander vorbei. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass viele Betroffene ein sehr einseitig körperliches oder somatisches Krankheitsverständnis haben, so nach dem Motto, ich habe ja Schmerzen, also das muss ja was Körperliches sein. Und wenn man jetzt als Arzt versucht, die Gesprächsführung in Richtung biopsychosoziales Modell, also ein erweitertes Modell, zu lenken, kommt häufig Widerstand, so nach dem Motto, ich bin ja nicht verrückt, ich bilde mir diese Schmerzen nicht ein, ich habe doch keine psychischen Probleme, nur Schmerzen. Und die Frage ist, wie kann man da darauf dann reagieren? Und ein dritter Punkt, etwas, was wir häufig erleben, wenn Beschwerden schon längere Zeit bestehen, ist eine sogenannte Externalisierung von Attributionen, also von Bedeutungszusammenhängen. Das darf ich ein bisschen erläutern, was damit gemeint ist. Eine Attribution ist, ich messe einer bestimmten Sache eine Bedeutung bei. Und eine externe oder externalisierte Kausalattribution wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe heute Kopfschmerzen, das liegt daran, dass Wetterwechsel ist. Eine interne Kausalattribution wäre, wenn ich sage, ich habe heute Kopfschmerzen, das liegt daran, dass ich gestern zu spät ins Bett gegangen bin. Das gleiche auch auf einer Kontrollebene, also wie kann ich meinen Schmerz beeinflussen? Eine externalisierte Kontrollattribution wäre, ich habe heute Kopfschmerzen, daher muss ich jetzt zum Arzt gehen oder ein Medikament einnehmen oder die Rettung rufen. Und eine interne Kontrollattribution wäre, ich habe heute Kopfschmerzen, daher versuche ich jetzt mal Entspannungsübungen zu machen oder ich lege mir meine Lieblings-CD auf oder ich rufe meine beste Freundin an. Je länger diese Schmerzen anhalten, also bei stärkerer Chronifizierung, beobachten wir, dass bei vielen Betroffenen diese Zusammenhänge externalisieren. Das heißt, sie haben letztlich die Haltung, ich kann nichts gegen die Schmerzen und ich kann nichts dafür. Ich bin hilflos dem ausgeliefert.
Herr Professor Bach, jetzt haben Sie gerade eben schon mal das Stichwort Chronifizierung gebracht. Gibt es denn einen Unterschied, ob es sich um einen akuten oder chronischen Schmerzpatienten handelt?
Ja, also vom chronischen Schmerz sprechen wir heute, wenn das Schmerzgeschehen länger als 3 Monate anhält Und in diesen 3 Monaten muss der Schmerz über weite Strecken immer wieder vorkommen. Und wir wissen, dass je länger ein Schmerzgeschehen andauert, umso mehr verselbstständigt sich das von seiner ursprünglich auslösenden Ursache. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ursprünglich auch mehr körperliche Faktoren ursächlich beteiligt sind. Aber je länger das Geschehen dauert, umso mehr rücken die psychosozialen Aspekte in den Vordergrund. Das heißt, Patienten werden immer hilfloser, immer verzweifelter, immer depressiver, fühlen sich immer mehr dem Schmerz ausgeliefert, erleben den Schmerz immer mehr als bedrohlich, als unkontrollierbar, unerklärlich. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Schmerzwahrnehmung. Das heißt, es kommt zu einem ungünstigen Teufelskreisgeschehen, das schaukelt sich dann immer weiter auf. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen akuten Schmerzbetroffenen und chronischen Schmerzkranken. Das heißt, es kommt, je länger das dauert, dann auch immer wieder zu sogenannten Misserfolgserfahrungen in der Therapie. Und dann erleben wir leider sehr häufig auch so eine gegenseitige Schuldzuweisung. Patientinnen sind unzufrieden, die Therapie ist unwirksam oder schlecht durchgeführt. Und Ärztinnen und Ärzte, die dann teilweise Patienten vorwerfen, naja, sie haben wahrscheinlich die Therapie nicht regelmäßig durchgeführt, die Übungen nicht gemacht, die Medikamente nicht regelmäßig gemacht oder ihre Schmerzen sind übertrieben. Statt dass man sich auf die Suche begibt, ein gemeinsames, geeigneteres Therapiekonzept zu entwickeln und auch eine gemeinsame sprachliche Ebene dafür zu finden.
Das heißt, das haben Sie jetzt sehr deutlich gemacht, es gibt eine Menge Hürden, Stolpersteine oder Fallen, wie auch immer man es nennen will. Was können denn konkret Arzt und Patient tun, um ihre Interaktion zu verbessern?
Also was wir aus der Schmerzpsychologie und der Schmerzpsychotherapie ableiten können, ist, solche Gesprächstechniken kann man erlernen. Das ist jetzt keine Naturgegebenheit, man kann sich da weiterbilden. Wichtig wäre auch, dass man beispielsweise an Supervisionsgruppen oder Palientgruppen teilnimmt, um letztlich auch die eigenen blinden Flecken in der Kommunikation mit Betroffenen besser zu erkennen und diese Stolpersteine, von denen Sie gesprochen haben, da auch rechtzeitig herauszufinden. Ein paar Grundhaltungen möchte ich noch mitgeben. Erster Punkt ist, wichtig ist die eigene Grundhaltung überprüfen. Ich habe schon eingangs davon gesprochen, dass chronische Schmerzpatientinnen häufig als schwierige Schmerzpatientinnen gelten. Ja. Und solange ich mit der Grundhaltung an einen Patienten herangehe, du bist schwierig, mache ich es mir und dem Patienten oder der Patientin nicht einfach, dass das dann auch wirklich erfolgreich ist. Das heißt, so schwierig das ist, geht es um die eigene Grundhaltung. Patienten sind grundsätzlich willkommen, auch wenn das vielleicht mühsam oder anstrengend ist. Der zweite Aspekt ist, ich denke, wir sollten unser eigenes Krankheitsmodell auch hinterfragen. Wir haben viele Jahre uns angewöhnt, ein dichotomes Konzept zu fahren, das heißt zu unterscheiden zwischen körperlichem Schmerz und psychischem Schmerz. Die moderne Schmerzforschung zeigt uns, dass diese Zweiteilung eigentlich überholt ist. Wir kennen eigentlich nur mehr eine Art von Schmerz, nämlich Schmerz, und der ist immer biopsychosozial. Und die Frage ist, inwieweit sind wir selbst schon in diesem Modell angekommen? Inwieweit ertappen wir uns nicht manchmal noch dabei, dass wir sagen, Schmerzen sind eigentlich nicht real oder sind übertrieben oder sind sozusagen auch überlagert psychisch? Das gehört auch hinterfragt. Und das Dritte ist, viele Patientinnen machen extremen Druck, haben so passive Versorgungswünsche, sie müssen mir jetzt helfen und geben Sie mir endlich etwas, dass meine Schmerzen endlich aufhören. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir diesen passiven Versorgungswünschen auch standhalten können und dass wir nicht in so einen blinden Aktionismus hineinkippen und dann irgendwelche Hilfsbefunde ansammeln oder irgendwelche therapeutischen Maßnahmen setzen, nur damit irgendetwas geschieht und wir uns in der Illusion letztlich finden, es passiert ja ohne dies etwas. Also ich denke, dieses Dilemma zu spüren und auch mit dem Patienten offen anzusprechen, dass da jetzt eine Sackgasse entsteht oder dass man da irgendwo erst länger nachdenken muss oder gemeinsam auch Wege erst ausprobieren oder entdecken muss, ohne dass die Patienten aber deswegen sich als Versuchsobjekte missbraucht fühlen, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Strecke. Also auch der Mut zur Ehrlichkeit, der Mut zur Lücke, aber auch gleichzeitig die Bereitschaft zu zeigen, ich bin bereit, ich bin für dich da und wir gehen gemeinsam auf die Suche nach einer guten Lösung.
Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, welche Rolle dabei ein multimodaler, interdisziplinärer Behandlungsansatz spielt?
Also da sprechen Sie etwas ganz Entscheidendes an. Ich als Psychiater und Psychotherapeut erlebe immer wieder, dass die Zuweisung zu psychiatrisch-psychotherapeutischen Kollegen letztlich als Ultima Ratio, als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen wird. So, wenn alles andere schon versagt hat, dann kommt der Psychiater oder der Psychotherapeut. Und damit hat man in dieser Funktion natürlich keine guten Karten mehr. Es wäre wünschenswert, und das suggeriert letztlich das biopsychosoziale Modell auch, dass von Anbeginn auch Expertinnen und Experten für die Psyche oder den psychosozialen Bereich mit in die ganze diagnostische Abklärung und Therapieplanung einbezogen sind, sodass man dem Patienten von vornherein suggeriert, wir versuchen einen ganzheitlichen Ansatz, wir schauen uns alle Ebenen des Schmerzgeschehens an und klären ab, auf welcher Ebene die Hilfe dann am besten angesiedelt ist. Mittlerweile sehen wir auch in vielen Studien und Meta-Analysen, dass so ein Miteinander, das heißt die gleichzeitige Anwendung von körperlichen, psychischen und sozialen Interventionsmaßnahmen wesentlich wirksamer ist, also wesentlich effektiver in der Behandlung chronischer Schmerzen als einseitige Behandlungsansätze. Da gibt es heute eigentlich eine sehr überzeugende Evidenz. Etwas, was ich so für die tägliche Praxis empfehlen würde, ist, dass man sich verabschiedet von einem sehr bedarfsgesteuerten Geschehen. Das heißt, dass man sich nicht zu so Bemerkungen hinreißen lässt, wie wenn es Ihnen nicht besser geht, kommen Sie wieder, oder wenn Sie eine Verschlechterung zeigen, dann rufen Sie mich gerne jederzeit an. Das heißt, dass wir unsere Kontakte mit den Patienten sehr zeitkontingent steuern und nicht symptomkontingent. Das heißt zum Beispiel jeden Mittwoch um 10 Uhr am Vormittag einen Kontrolltermin, sodass man die Chance hat, irgendwann einmal auch die Patientin, den Patienten zu so einem Kontrolltermin zu sehen, ohne dass es wieder zu einer Verschlechterung gekommen ist. Sonst müssen Sie nämlich immer Notfallmedizin und Notfalltherapie machen. Und so haben Sie einmalig vielleicht die Gelegenheit, in einer entspannteren Situation auch den Gesprächsrahmen zu erweitern und vielleicht auch ein bisschen hinter die Schmerzen zu sehen.
Herr Professor Bach, jetzt haben Sie schon so viele Tipps gegeben. Haben Sie denn noch einen zum Abschluss? Ein Tipp, eine Sache, die Ihnen selber am Herzen liegt, wo Sie sagen, das will ich den Zuhörern wirklich noch mit auf den Weg geben?
Also ich hoffe, dass das auch schon durchgekommen ist. Die Kommunikation mit chronisch Kranken und hier im Speziellen mit chronisch Schmerzkranken ist herausfordernd, aber es lässt sich erlernen. Es gibt auch genug Unterstützungsmöglichkeiten dafür. Wenn Sie immer wieder sich überlastet, überfordert oder hilflos fühlen, nutzen Sie diese Hilfsangebote, die existieren, und erleichtern Sie sich selber die therapeutische Begegnung. Chronische Schmerzpatienten sind sehr treue Patientinnen nach meiner Erfahrung. Das heißt, wenn diese Kommunikation gut gelingt, haben sie wirklich ein langfristiges, gutes therapeutisches Bündnis geschafft, das sehr befriedigend sein kann.
Vielen Dank, Herr Professor Bach, für die spannenden Einblicke in die Patienten-Arzt-Kommunikation. So wie ich als Nichtfachmann Sie verstanden habe, beeinflusst die Kommunikation letztendlich den Behandlungserfolg sehr. Ist also wirklich ein sehr wichtiges Thema, das sehr ernst genommen werden sollte.
Ganz genau, ja.
Ich bedanke mich bei Ihnen vielmals fürs Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, Ihnen auch vielen Dank.
Danke.